ARD Sounds.
Hallo, willkommen zu dieser neuen Folge, auf die ich, Stefan Geier, mich wirklich besonders freue, weil wir schauen heute vertieft auf eine Frage, die viele von uns umtreibt. Egal, ob wir Mieter sind oder ob wir eine Wohnung besitzen, ob wir ein Haus besitzen. Es ist das neue Heizungsgesetz. Das soll ab Mitte des Jahres gelten und die Bundesregierung hat jetzt Anfang März 2026 die Eckpunkte dafür bekannt gegeben. Und da fallen Begriffe wie Biotreppe oder neue Wahlfreiheit für die Bürger und Klimaschutz und vieles mehr. Und wir wollen mit einem Mann, der die harten Zahlen kennt und die Fakten, damit sind jetzt nicht die politischen Zahlen gemeint, mit ihm wollen wir herausfinden, geht dieser neue Plan für unsere Heizungskeller der Zukunft auf? Oder anders gesagt, haben wir wirklich genügend Rohstoffe, um diese Biotreppe nach oben zu steigen?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Ja, es sind wenig Gesetze, die in den letzten Jahren so viel Unmut und Streit erzeugt haben wie das sogenannte Heizungsgesetz. Korrekt ausgedrückt, das Gebäudeenergiegesetz, GEG, das hatte der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck auf den Weg gebracht. Und ich will die politische Debatte jetzt gar nicht nachbeten, sondern wir wollen wirklich auf die Fakten schauen. Die Eckpunkte des neuen Gesetzes, ich drücke es jetzt mal etwas verkürzt aus und fasse zusammen, jeder darf wieder die Heizung einbauen, die er will, auch Öl und Gas. Und die Industrie muss sich dann ab 2029 darum kümmern, dass immer mehr Biogas und alternative Kraftstoffe bereitstehen. Genauer erstmal 2029 10% und dann langsam immer mehr. Haben wir da genügend? Kann die Industrie das einfach so hochfahren? Und sind solche Alternativen wirklich sinnvoll in unserem Heizungskeller, so dass wir sie uns auch leisten können? Sind viele Fragen, die ich besprechen kann mit Benjamin Köhler. Er ist Senior Researcher im Bereich Energie und Klimaschutz am Öko-Institut in Freiburg. Herr Köhler, freut mich, dass Sie hier sind. Schön, dass das geklappt hat.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir tiefer einsteigen, ist es für Sie angemessen, dieses Gebäudeenergiegesetz, sagen wir mal wohlwollend ausgedrückt, weiterzuentwickeln?
Dass Gesetze weiterentwickelt werden, ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang tatsächlich. Man lernt immer, wenn Gesetze eingeführt sind, mit der Zeit, wo vielleicht noch der Schuh drückt. Die Art und Weise, wie es jetzt umgebaut oder weiterentwickelt werden soll, erzeugt in meinen Augen eher mehr Unsicherheit als vorher. Wir haben eigentlich im letzten Jahr gesehen, dass sich die Branche, auch die Menschen, die Bevölkerung auf die Gesetzgebung im Gebäudeenergiegesetz eingestellt hatten, dass das eigentlich gut funktioniert hat. Und gerade mit Blick auf die Erreichung unserer Klimaschutzziele ist natürlich jetzt die große Frage, ob die Weiterentwicklung hier auch das leisten können, was die bisherigen Regelungen leisten können.
Dann schauen wir tiefer rein. Der Fokus ist ja auf Öl- und Gasheizungen jetzt mal, auch in der Kommunikation über diese neuen Eckpunkte. Die Ausgangslage mal ganz grob, Zahlen von 2025. Wir schauen uns vor allem den Bestand an. Beim Neubau spielen Öl- und Gasheizungen eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Aber beim Bestand, die Gasheizung, gut 56% aller Bestandswohnungen werden mit Gas beheizt. Dann haben wir gut 17% Ölheizungen und der Rest ist dann Fernwärme, Wärmepumpen, andere Heizsysteme. Also blicken wir zuerst mal nur, Herr Köhler, auf das Gas. Wir wollen jetzt einen Anteil davon ersetzen. Mit was eigentlich?
Das ist die gute Frage. In dem Eckpunktepapier stehen so schöne Worte drin wie Biotreppe, Biogas, Biomethan, Bioöle. Klingt erstmal vielleicht gut und nachhaltig. Aber wenn wir uns auf die Zahlen mal konzentrieren, in Haushalten hatten wir jetzt 2024 einen Gasverbrauch von 253 Terawattstunden. Das eins zu eins mit alternativen Gasen zu ersetzen, ist in meinen Augen eigentlich so nicht möglich. Also auch wenn wir gewisse Potenziale in Deutschland haben, ist es durchaus nötig, insgesamt eben den Gasverbrauch zu reduzieren, um letztendlich Gebäude zu beheizen. Das heißt, nach wie vor, auch mit den Eckpunkten, müssen wir in großem Stile eben weg von Öl- und Gasheizungen hin zur Wärmepumpe.
Jetzt hat ja auch noch niemand gesagt, dass wir es komplett ersetzen wollen, sondern erstmal 10% 2029. Wir haben ungefähr, ich glaube, gut 9000 Biogasanlagen, paar hundert Biomethananlagen dazu. Wie viel können wir denn eigentlich produzieren zusätzlich? Also schaffen wir diese 10% 2029?
Die 10% 2029 beziehen sich ja jetzt erstmal nur quasi auf neu eingebaute Gasheizungen. Da müssen wir schon mal genau hinschauen. Ich vermute mal, jetzt neu eingebaute Heizungen ab, sagen wir mal Mitte 2026, wenn der Zeitplan zu halten ist, in 3,5 Jahren, werden wir wenige, in Anführungsstrichen 100.000 neue Gasheizungen wahrscheinlich haben, die mit 10% Biomethan zu versorgen. Das wird wahrscheinlich möglich sein. Wir haben aktuell eine Erzeugung von ungefähr 10 bis 11 Terawattstunden pro Jahr Biomethan. Dafür wird es wahrscheinlich reichen.
Woraus entsteht das hauptsächlich?
In Deutschland wird Biogas, Biomethan zu einem großen Anteil nach wie vor aus Anbaubiomasse erzeugt, auch wenn zunehmend auch Reststoffe im Einsatz sind.
Also Anbaubiomasse, Energiepflanzen, Mais, der, muss man auch dazu sagen, hoch subventioniert angebaut wird und dann in den Biogasreaktor kommt und da vergärt.
Genau.
Wie weit könnten wir denn das hochschrauben? Also Sie sagen 10%, das würden wir vielleicht irgendwann irgendwie noch schaffen, aber die Flächen, wenn ich jetzt mal die Anbauflächen und Energiepflanzen anschaue, die Flächen sind ja begrenzt.
Die Flächen sind auf jeden Fall begrenzt. Aus unserer Sicht macht es Sinn oder sollte primär eben Reststoff genutzt werden, eben weniger Anbaubiomasse, weil wir hier sehr, sehr schnell eben auch in Nutzungskonflikte, in Nutzungskonkurrenzen kommen.
Also was essen wir, was verheizen wir?
Genau, das ist richtig. Von daher konzentrieren wir uns eigentlich in unseren Analysen primär eben auf die Nutzung von Reststoffen. Und hier sehen wir in Deutschland ein technisches Potenzial von knapp über 100 Terawattstunden pro Jahr. Da ist allerdings dazu zu sagen, dass ungefähr die Hälfte davon aktuell auch schon genutzt wird. Also zusätzlich mobilisierbar sind vielleicht bis zu 50, maximal 60 Terawattstunden pro Jahr.
Was heißt Reststoffe?
Das sind Reststoffe aus der Tierhaltung, aus der Landwirtschaft, Dinge, die ich eben nicht anderweitig nutzen kann. Wir sprechen hier von Gülle, Mist, die ganzen Pflanzenbestandteile, die eben nicht für die Nahrungsmittelproduktion oder auch für die Tierfutterproduktion oder stoffliche Nutzung genutzt werden können.
Abschließend zum Gas. Also ich stelle mir jetzt mal vor, wir stopfen mal alles rein in die Biogasreaktoren, die wir haben, alles, was halbwegs sinnvoll ist. Wie viele Treppenstufen können wir dann hochklettern, wenn eine Stufe, naja, sagen wir mal, die erste hat 10%, dann haben wir 10 Treppenstufen. Wie viele Stufen könnten wir damit hochklettern?
Kommt so ein bisschen tatsächlich auf die Ausgestaltung am Ende an. Wenn wir tatsächlich nur Reststoffe nutzen und es schaffen, alle Reststoffe zu mobilisieren für die Biomethanerzeugung, kommen wir bei ungefähr 100 Terawattstunden an. Das sind ungefähr 30% des heutigen Gasverbrauchs, den wir in Gebäuden haben.
Also wir sehen Biogas, es gibt ein gewisses Potenzial, aber es ist absehbar begrenzt. Haben wir genug alternative Stoffe für das neue Heizen mit Öl und Gas? Das will ich ja heute herausfinden. Dann kommen wir doch mal, Herr Köhler, zum Heizöl. Wir haben gehört, ungefähr 17% aller Heizungen werden mit Öl betrieben. Im Neubau spielt das Öl eigentlich kaum mehr eine Rolle. Aber gerade in den ländlichen Regionen, wo ich vielleicht gar kein Gasnetz habe, oft noch in alten Wohnblöcken und so weiter, spielt es schon noch eine Rolle. 10%, erste Treppenstufe 2029 wieder. Was können wir denn dem Öl beimischen?
Beimischen, je nachdem, wie es aufbereitet ist, kann man natürlich schon einiges technisch. Im Zweifelsfall müssen halt die Brenner noch mal ein bisschen angepasst werden. Technische Details, da würde ich tatsächlich an andere Experten verweisen. Ich will jetzt nur mal auf die Energieseite schauen. Wir haben aktuell ungefähr 2,2 Terawattstunden flüssige biogene Brennstoffe, die zum Heizen genutzt werden. Das macht mit Blick auf den gesamten Heizölverbrauch weniger als 2% aus.
Jetzt könnte man ja sagen, wenn wir an die Tankstelle schauen, beim E10, beim Benzin, da klappt es ja auch, ist auch ein Argument der Politik, dann geht es vielleicht auch beim Heizen. Stimmt das oder ist es falsch?
Technisch sicherlich, aber auch hier haben wir natürlich die Frage, wo soll das Ganze herkommen? Auch hier kommen wir in die Debatten hinein, was wollen wir anbauen? Wofür wollen wir unsere Anbauflächen auch nutzen? Für die Energieerzeugung in Bereichen, wo es einfach effizientere Optionen gibt oder letztendlich für die Lebensmittelproduktion.
Jetzt sagt unsere Wirtschaftsministerin, Herr Köhler, und nicht nur die, wenn der Stand jetzt, wir haben es beim Gas jetzt gerade besprochen, beim Öl deutet sich es auch an, wenn wir da zu wenig haben, die Industrie, die stellt sich da schon drauf ein. Das regelt der Markt. Was antworten Sie?
Ja, Ja, das ist eine schwierige Frage. Der Markt kann letztendlich ja auch nur das regeln, wofür auch die entsprechenden Rohstoffe herbekommen kann. Im Zweifelsfall kann natürlich die steigende Nachfrage aus der Biotreppe, je nachdem wie sie ausgestaltet ist, dazu führen, dass entsprechende Brennstoffe unsagbar teurer werden und die Menschen dementsprechend auf Alternativen umstellen. Dennoch, das ist ja letztendlich auch das, was die Politik in den letzten Tagen zunehmend kommuniziert hat. Wir hoffen auf die Vernunft der Verbraucherinnen und Verbraucher an der Stelle, dass sie trotz der Änderungen am Gebäudeenergiegesetz, jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz, sich weiterhin primär für Wärmepumpen und andere Alternativen entscheiden werden.
Die Frage, haben wir genug, ist die eine Frage. Da haben wir jetzt gelernt, ja, für einen ersten Schritt vielleicht sogar noch für einen zweiten, aber dann wird's eng. Oder wir wissen es zumindest eigentlich nicht. Vieles ist ja dann noch unklar. Eine andere Frage, Herr Köhler, ist es überhaupt sinnvoll? Also jetzt denke jetzt mal an die alternativen Kraftstoffe. Beim Heizen, da haben wir ja eigentlich eine Alternative, zum Beispiel mit Wärmepumpen, mit Biomasse und so weiter. Aber es gibt ja Bereiche, da haben wir gar keine Alternative. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Luftverkehr. Ich habe ja noch kein Batterieflugzeug, was mich wirklich jetzt sinnvoll über weite Strecken bringt. Das heißt, selbst wenn wir diese Kraftstoffe hätten, wir würden sie ja wahrscheinlich eher in ein Flugzeug tanken als in unseren Heizungskeller.
Wäre aus Gesamtenergiesystemsicht auf jeden Fall die sinnvollere Variante. Das sehen wir letztendlich auch in nahezu allen Energiesystemanalysen, die in der Wissenschaft produziert, generiert wurden in den vergangenen Jahren, dass Biomasse, sei es jetzt in fester Form, flüssiger Form oder gasförmige Biomasse, primär in anderen Sektoren benötigt wird und in Gebäuden, wo ich andere, effizientere Alternativen habe, eher auch andere Techniken zum Einsatz kommen. Gerade flüssige Brennstoffe fließen primär eigentlich in den Verkehrsbereich.
Aber würden Sie dann sagen, diese Aussage, die ja jetzt auch mit diesem Eckpunktepapier gekommen ist, wir sind wieder freier, wir können wieder einbauen, was wir wollen, ist eigentlich eher so ein bisschen eine Mogelpackung oder ist es eine Falle? Weil ich kann mir zwar wieder eine Ölheizung einbauen, die Industrie muss sich ja kümmern, aber es wird in jedem Fall teurer werden.
Wir gehen davon aus, dass die Preise für die entsprechenden Brennstoffe, die biogenen Brennstoffe für die Gebäude dann entsprechend teuer werden und dass es auch zu Herausforderungen bei der Allokation kommen wird zwischen den Sektoren. Also wenn wir hier einen wertvollen Brennstoff, einen wertvollen Energieträger in unseren Heizungskellern verbrennen, fehlt es eben auch in anderen Bereichen, im Verkehrssektor, wo darauf gebaut wird, in der Industrie oder auch bei der Stromerzeugung, um letztendlich weniger erneuerbare Stromerzeugung in irgendeiner Form ausgleichen zu können in flexiblen Kraftwerken.
Trotzdem, Herr Köhler, mit diesen Unwägbarkeiten, warum glauben Sie, macht die Politik das? Also ja, wir haben jetzt Wahljahr und ja, im Koalitionsvertrag steht, das Heizungsgesetz von Robert Habeck soll weg und so weiter. Aber gibt es irgendwelche sachlichen Gründe, das so anzugehen?
Ich sehe sie tatsächlich nicht. Ich sehe, dass es viele sachliche Gründe gibt, das anders anzugehen. An der Stelle auch nochmal so die Einordnung, auch das Gebäudeenergiegesetz war in meinen Augen technologieoffen. Also der Einbau von Gasheizungen war nicht kategorisch ausgeschlossen, genauso wenig wie der Einbau von Ölheizungen mit entsprechenden Anforderungen eben an die Nachhaltigkeit und die Nutzung erneuerbarer Energien. Aber möglich war es auch jetzt schon. Die politischen Gründe, da müssen Sie, denke ich mal, in Berlin bei den entsprechenden Personen direkt nachfragen. Die kann ich nicht beantworten.
Aber das heißt für mich, wenn ich jetzt eine neue Heizung brauche, meine alte ist kaputt, womit fahre ich am besten? Einfach nur die Ausgangslage, wenn ich mir wahrscheinlich eine Ölheizung, eine Gasheizung kaufe, dann komme ich zumindest von der Anfangsinvestition zunächst mal günstiger weg, als wenn ich mir jetzt eine Wärmepumpe einbaue, weil ich für die Wärmepumpe natürlich möglicherweise auch noch eine Dämmung brauche. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber wenn ich jetzt mal 5 und 10 Jahre in die Zukunft schaue, womit fahre ich dann am besten?
Es ist immer zu empfehlen, sich das eigene Haus genau anzuschauen, am besten mit Energieberatenden zusammen einen Sanierungsfahrplan sich anzuschauen und dann die ideale Lösung für das eigene Gebäude zu finden. Die meisten Analysen, die ich so kenne, sagen eigentlich auf mittlere Sicht, lange Sicht, sind Wärmepumpen in aller Regel die günstigere Variante.
Es ist noch nicht offiziell, ich habe auch keine Belege, aber ich habe mit zwei großen Heizungsbauern jetzt gesprochen, die sagen, der Plan ist, die Förderung für neue Heizungen pauschal auf 25% zu senken, muss man jetzt sagen. Momentan sind es 30% und das geht auch bis zu 70%, je nach persönlicher Lage. Glauben Sie, die Wärmepumpen werden dann auch wieder billiger?
Ist schwer zu sagen. Ich kenne die Diskussion natürlich darum, warum Wärmepumpen in Deutschland teilweise doppelt so teuer sind als in anderen europäischen Ländern. Ist sicherlich teilweise darauf zurückzuführen, dass hier effizientere Systeme eingebaut werden, auch technisch ein bisschen anders ausgelegt sind als in unseren Nachbarländern. Ob jetzt eine Reduktion der Förderung zwangsläufig dazu führt, dass die Wärmepumpen dann auch für uns Kundinnen und Kunden günstiger werden, das ist aus meiner Sicht schwer zu beantworten, würde sich zeigen. Wünschenswert wäre es natürlich, dass auch die Wärmepumpen hier günstiger werden, weil ich dann viele Debatten über die Leistbarkeit der Wärmewende auch beenden könnte, letztendlich.
Abschließend, Herr Köhler, jetzt muss man ja der Ehrlichkeit halber dazu sagen, es sind bislang nur Eckpunkte, die bekannt sind. Die Details erfahren wir dann in den nächsten Monaten. Trotzdem, was ist aus Ihrer Sicht mit den Zahlen, die Sie haben, die wir jetzt auch besprochen haben, was sind die Punkte, wo die Politik bei der genauen Ausgestaltung dieses neuen Heizungsgesetzes, das dann ja Gebäudemodernisierungsgesetz heißt, wo die genau hinschauen müssen?
Also mit Blick auf den Klimaschutz ist natürlich die Frage, wie werden die Treppen tatsächlich ausgestaltet? Wie soll auch die absehbare Lücke bei der Erreichung der Klimaschutzziele, die ich auch mit dem jetzigen Gebäudeenergiegesetz ja schon hatte, bis 2030, wie die geschlossen werden soll? Aktuell sehen wir eher, dass die Lücke größer wird mit den aktuellen Regelungen, zumindest mal bis 2030. Was danach passiert, werden wir sehen. Da kommt es, wie gesagt, eben auf die Ausgestaltung der Treppe an. Auf der einen Seite im Gesetz, auf der anderen Seite sehr, sehr stark eben von den Entscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Was ganz wichtig ist, auch mit Blick auf die Thematik, die wir am Anfang besprochen haben, hinsichtlich der Preisentwicklung, perspektivisch sehr, sehr hohen Preisen für Biomethan oder auch Bioöle. Hier ist es natürlich wichtig, dass die angekündigten Mieterschutzbestimmungen entsprechend ausgestaltet werden und die Mieten dann hier tatsächlich vor den hohen Energiekosten geschützt werden.
Muss man vielleicht auch dazu sagen, weil der Vorwurf ist oder die Angst ist, dass die Vermieter natürlich, die Hausbesitzer, die Vermieter natürlich sagen können, ja gut, jetzt kann ich ja wieder alles einbauen, weil die Kosten tragen ja die Mieter.
Genau.
Dann haben wir gelernt, diese Eckpunkte, vielleicht sind sie ja auch eher ein politisches Kompromisspapier, aber Stand heute, wir nehmen ja diesen Podcast am 6. März auf, sieht so aus, dass bestimmte Knackpunkte wirklich noch in die Zukunft ausgelagert sind. Aber noch ist ja Zeit und wir wissen auch manche Dinge noch nicht. Dann sage ich vielen Dank, Benjamin Köhler, Senior Researcher im Bereich Energie, Klimaschutz am Öko-Institut in Freiburg. Danke, dass Sie mit uns, ich würde mal sagen, in den Heizungskeller der Zukunft gegangen sind.
Ich danke Ihnen.